Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und ja, das letzte Mal hatten wir euch ja angekündigt, dass es um eine Autorin gehen wird, von der ihr auf jeden Fall das Werk kennt und dieses schon einmal auf jeden Fall in irgendeinem Zusammenhang wahrscheinlich mit der Verfilmung gehört habt. Und ja, wir werden heute das Geheimnis lüften. Ihr habt es sicher schon im Titel erkannt. Heute geht es um Daphne du Maurier, die ja nicht zuletzt auch mit ihrer Kurzgeschichte Die Vögel bekannt geworden ist, aber vor allem durch ihre Werke wie Jamaika Inn und Rebecca. Bevor wir aber dazu kommen, Sarah, wie geht's dir?
Hi, hallo. Hey Marianne, hallo an alle, die uns zuhören. Ja, mir geht's gut. Heute ist hier so ein bisschen Aprilwetter. Ich bin heute auch schon mehrfach nass geworden, nee. Draußen, weil ich immer dachte, Sonne, hey, ich gehe kurz raus. Oh, es regnet wieder. Aber nee, alles gut soweit. Ich bin total gespannt heute auf unsere Autorin, auf deine Autorin, was du auch so zum Leben erzählen wirst. Und ja, war für mich wieder eine tolle Entdeckung. Ich bin gespannt.
Genau, wie es zu der Entdeckung kam, das ist auch eine witzige Geschichte. Und zwar habe ich mich Anfang des Jahres mit einer Freundin getroffen, die mich gefragt hat, hey Marianne, willst du nicht mit in die Kammerspiele hier in Leipzig kommen? Das ist ein Theater. Da wird das Stück Die Vögel gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, klingt spannend. Und habe mich dann vorab auch mit dem Stück auseinandergesetzt und gesehen, Moment, das wurde ja von einer Autorin geschrieben. Und das wusste ich ja noch gar nicht. Bei dem Stück war es allerdings so, dass hier zwei Werke miteinander kombiniert wurden. Also einmal Die Vögel von Daphne du Maurier und auch die gleichnamige Geschichte Die Vögel von dem Dichter Aristophanes. Das war eine mega spannende Kombi. Die haben das echt gut umgesetzt. Wir waren ja beide auch da drin. Also dann sei er natürlich auch gleich gefragt, ob sie mitkommt. Und wir hatten echt einen schönen Abend. Und da war die Vorfreude natürlich dann auch noch ein bisschen mehr da, sich mit dieser Autorin stärker zu befassen. Und was für mich auch schön war, ich bin halt einfach eine Freundin der Kurzgeschichten. Ich liebe Kurzgeschichten. Also ihre Werke, mit denen sie tatsächlich bekannt geworden ist, waren Romane, ne, die ich eben schon genannt habe. Vor allem Jamaika Inn und Rebecca, aber ihre Kurzgeschichten haben zu ihrem sehr, sehr umfassenden Werk auch sehr stark beigetragen, was ihre Bekanntheit anging. Denn ja, die spiegeln für mich ihre Melancholie und ihr schauriges Gemüt wieder, aber dazu natürlich weiter am Ende des Podcasts. Ihr wisst das, wir machen das immer erstmal so, dass wir die Autorin kurz vorstellen, was zu ihrem Leben sagen, was zu der Zeit sagen, in der sie gelebt hat, und danach widmen wir uns ausführlicher der Lektüre, mit der wir uns beschäftigt haben. Das war bei Daphne du Maurier. Ihr müsst mir das ein bisschen nachsehen. Es ist tatsächlich bei der Recherche mir aufgefallen, dass sie selbst, obwohl sie in London geboren wurde, ihren Namen französisch ausgesprochen hat. Da habe ich so ein bisschen überlegt, wie ich das ausspreche. Also erstmal dachte ich, okay, ich muss es Englisch aussprechen, weil sie ja aus England kommt. Mit französischen Wurzeln, deswegen habe ich am Anfang immer die ganze Zeit so dieses du Maurier im Kopf gehabt und habe jetzt aber über die Recherche rausgefunden, dass sie es selber wohl lieber französisch ausgesprochen hat. Also kann sein, dass ich jetzt hier ab und zu mal ein bisschen changiere und auch mal du Maurier sage, weil ja, ich hier beide Varianten immer im Kopf habe. Wie gesagt, heute geht es um eine der geheimnisvollsten Stimmen der englischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Wir haben es mit einer Frau zu tun, deren Werke zwischen Gothic-Romanze, psychologischem Thriller und auch ja gesellschaftlicher Analyse angelegt sind. Und wir werden heute natürlich ja in ihr Leben eintauchen. Wir werden vor allem einen sehr ausgiebigen Besuch in Cornwall unternehmen, also Cornwall einen Besuch abstatten. Treuen Hörenden wird der Begriff vielleicht auch ein bisschen bekannt vorkommen, denn wir waren schon mal in der Ecke unterwegs in einer unserer ersten Folgen, dazu später noch etwas mehr. Und wir streifen durch dunkle Herrenhäuser und nähern uns, wie gesagt, den fesselnden Kurzgeschichten der Daphne du Maurier. Wie gesagt, am Anfang erstmal etwas zu ihrem Leben. Schauen wir erstmal kurz in die Zeit, in der wir uns hier befinden. In der Zeit, in der Daphne du Maurier 1907 geboren wurde, ist eine Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist eine Welt, die sich im Umbruch befindet. Das viktorianische Zeitalter war gerade zu Ende gegangen, doch es gibt ja keinen harten Cut, sondern die Schatten wirken ja auch noch nach. Und so ist es natürlich so, dass auch die gesellschaftlichen Strukturen mit ihren, naja, doch sehr konservativen Rollenbildern und der strikten Hierarchie auf jeden Fall noch nachwirken. Aber wir merken, dass sich hier ja eine Veränderung abspielt. Gleichzeitig war es auch so, dass natürlich die Industrialisierung das Stadtbild von London noch stark prägt. Also die vorangeschrittene, und es ist laut, es ist russisch, es ist dynamisch, neue Technologien, moderne Fortbewegungsmittel begegnen uns hier am Anfang des 20. Jahrhunderts in London, und das wachsende Bürgertum verändert das Leben natürlich rasant. Besonders prägend für junge Frauen wie auch Daphne dürfte es vor allem auch gewesen sein, dass es Aufkommen der Frauenbewegung gab. Genauer gesagt reden wir hier von den Suffragetten, die mit zunehmender Entschlossenheit für das Frauenwahlrecht kämpften und unter anderem mit Demonstrationen, Hungerstreik und auch radikalen Aktionen die Schlagzeilen prägten. 1918, da war Daphne 11 Jahre alt, erhielten Frauen in Großbritannien erstmals auch das Wahlrecht, wenn auch nur ja unter eingeschränkten Voraussetzungen. Diese Stimmung des Aufbruchs und auch ja diesem Wille nach Wandel, sage ich mir jetzt mal, und Widerstand durchzog natürlich auch das kulturelle Leben. Das heißt, es war zu spüren im Theater, in der Literatur, und es gab natürlich auch viele Debatten in den Salons und Cafés, wo sich auch Bohemians trafen und ja hier diskutiert und sich ausgetauscht haben. Und mittendrin finden wir da auch unsere heutige Autorin, die sich ja zwischen diesen Welten bewegte, weil es unter anderem auch so war, dass sie auf der einen Seite eine sehr starke Zurückgezogenheit in sich trug, aber jetzt nicht unbedingt schüchtern war. Also sie hat schon sehr klar definiert und gesagt, was sie wollte, aber brauchte auch immer so diese Zeit für sich, was, denke ich, auch einfach ganz normal ist bei einer schreibenden Persönlichkeit, die diese Ambivalenz, sage ich mal, in sich trägt. Genau, mit diesem Hintergrund schauen wir jetzt auf das Leben von Daphne du Maurier. Geboren am 13. Mai 1907 in London, entstammt Daphne einer überaus künstlerischen Familie. Also da war es wirklich so, dass da alle irgendwie künstlerisch aktiv waren und die Familie vor allem ihre Wurzeln, wie schon gesagt, auch in Frankreich trägt. Ihre Vorfahren flohen während der Französischen Revolution nach England, was uns, naja, auch eine Antwort auf den Klang ihres Namens gibt, den sie, wie gesagt, auch immer selbst Französisch und nicht Englisch aussprach. Ihr Vater war Sir Gerald du Maurier. Er war ein berühmter Schauspieler, der als erster zum Beispiel auch die Rolle des Captain Hook bzw. des Mr. Darling in dem Stück Peter Pan spielte, was vom Autor James Matthew Barry stammt, und ihre Mutter Muriel Beaumont, die ebenfalls auch eine anerkannte Schauspielerin war, aber ja, dann, als die Kinder zur Welt kamen, sich komplett der Familie widmete. Auch ihre Geschwister Angela und Jan oder Jen waren künstlerisch aktiv. Angela arbeitete ebenfalls als Schauspielerin und auch Autorin, und Jan war als bildende Künstlerin tätig. Es war so, dass Daphne schon als Kind eine leidenschaftliche Leserin auch war, sich viel mit Literatur beschäftigte, und in einer Quelle habe ich halt gefunden, dass die wirklich 4 bis 5 Bücher pro Woche gelesen hat. Ich denke mal, das wird jetzt nicht nur immer eine Novelle gewesen sein oder so oder eine Kurzgeschichte. Also ich gehe schon von ein paar 100 Seiten starken Büchern aus, so wie ich das verstanden habe. Und ja, hier kommen wir zu einem lustigen Seitenverweis, und zwar hatten es ihr besonders die Bronte-Schwestern angetan.
Ach cool.
Ja, also da haben wir wieder einen Schulterschluss zu einer unserer vorherigen Folgen, weil Daphne du Maurier mit ihrer Familie damals auch von London nach Cornwall gezogen ist. Die haben sich da dann so ein Haus gekauft, in Foyer hieß das, und haben da sehr viel Zeit verbracht, und ihr war dieser Ort auch sehr wichtig. Also sie hat da auch ihre größte Inspiration draus gezogen, und es gibt auch viele ihrer Romane, die in dieser Gegend spielen. Und ihr könnt sehr, sehr gerne mal in unsere 6. Folge reinhören. Da widmen wir uns den Bronte-Schwestern, die auch in Cornwall eine Zeit lang gewohnt haben, bevor sie dann nach Yorkshire umgesiedelt sind, nach Haworth damals. Und ja auch immer so eine Düsternis in sich trugen. Und es ist tatsächlich so, wenn man diese Literatur, die Geschichten von Daphne du Maurier liest, dann schwingt das auf jeden Fall mit. Also bevor ich das nicht wusste, habe ich da tatsächlich nicht dran gedacht. Das gebe ich ganz offen zu. Aber bei der Recherche hat es auf jeden Fall Sinn ergeben, dass das da ein großer Einfluss war, der da auf sie gewirkt hat. Genau, zudem hat sie auch sehr gerne Maupassant gelesen und auch die Werke von Virginia Woolf waren ihr sehr, sehr nah und mit denen hat sie sich sehr stark auseinandergesetzt und auch identifiziert. Ausgebildet wurde sie zunächst durch Privatlehrer, später dann auch in Paris. Und das war auch die Phase, in der sie selbst ihre ersten literarischen Versuche unternahm. Und 1928 begann sie dann auch mit dem Schreiben von Zeitungsartikeln und Kurzgeschichten. Doch es sollte dann auch nicht lange dauern, bis ihr erster Roman erschien. Das war The Loving Spirit, auf Deutsch Der Geist von Plin. Das war 1931. Und es war tatsächlich so, dass ihr Erfolg wirklich massiv anwuchs. Also das ging sehr rasant, dass sie mit ihrer Schreibe bekannt wurde. Mich hat das so ein bisschen an Agatha Christie auch erinnert, die ja auch sehr schnell mit ihren Erzählungen berühmt wurde und da sehr schnell einen Erfolg verzeichnete. Und es war dann wirklich so, dass es so sein sollte, dass in den folgenden 5 Jahrzehnten sie zahlreiche Romane, Erzählungen, Biografien und auch Theaterstücke veröffentlichte, gerade was die non-fiktionalen Sachen angeht. Also sie hat dann wirklich auch ein Buch über den Bruder der Bronte-Schwestern, Branwell, geschrieben, weil da hatte sie einen sehr starken Fokus drauf. Ich konnte jetzt leider nicht finden, woran das lag, dass sie sich jetzt genau auf den so fokussiert hat. Dafür hätte ich das Buch lesen müssen über den Branwell. Das habe ich jetzt wirklich in der Zeit nicht geschafft. Ich wollte mich lieber mit ihren fiktionalen Roman beschäftigen, aber Sarah, du guckst auch schon so spannend, oder? Also
ist total spannend, weil er ist ja immer so ein bisschen außen vor. Ne? Man sagt ja meistens die Bronte-Schwestern, es gab ja aber noch diesen Bruder. Das finde ich interessant, warum sie sich gerade den vorgenommen hat, gucke ich mir bestimmt auch nochmal an. Das ist auf jeden Fall ein spannender Hinweis, ja, cool.
Das Buch hieß The Internal World of Branwell Bronte und ist wie gesagt ein Sachbuch, also ist kein Roman. In der deutschen Übersetzung heißt der Titel Der Lebensroman des dämonischen Branwell Bronte. Fand ich so ein bisschen reißerisch.
Ganz wenig.
Ja, latent, latent. Und ja, ich habe das jetzt wirklich auch erst am Ende der Recherche entdeckt. Das ist immer, ich mag ja immer so Seitenhiebe, wenn man sich dann doch so ein bisschen mehr vertieft, wo man dann doch nochmal auf Informationen stößt, die einem so überhaupt nicht bewusst waren oder die jetzt nicht überall stehen. Und das war jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 2 Tage oder so vor unserer Aufnahme und ja, da bin ich jetzt an das Buch nicht mehr rangekommen, aber fand ich auch mega spannend, weil wie du sagst, er ist ja immer außen vor und wie gesagt, hört auf jeden Fall gerne mal in die Folge rein, denn es gibt ja dieses berühmte Bild der Bronte-Schwestern, wo er übermalt wurde. Ich glaube, er war das sogar selber, oder? Hat er sich nicht sogar selber übermalt? War das nicht so?
Ja, ich glaube, er hatte das Bild selber gemalt und sich dann so, genau. Was ist das? Farblösungsmittel, wie sagt man, Verdünner oder so drüber gekippt und dann lief die Farbe da an der einen Stelle so runter und auf diesem Cover, was wir da hatten, hat man das ganz gut gesehen noch tatsächlich, ja.
Genau, also wenn ihr das bei Google oder so sucht und dieses Hintergrundwissen habt, dann sieht man das tatsächlich auch. Wenn man es nicht hat, also dadurch, dass ich das vorher nicht wusste, hat man es nicht so aktiv wahrgenommen, aber so, ja, auf jeden Fall. Mhm. 13 ihrer Romane standen auf internationalen Bestsellerlisten. Viele wurden auch verfilmt. Da kommen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen, weil hier ist es jetzt wieder so, dass ich 2, die ich jetzt im Kopf habe, 2 der Werke auch in der Verfilmung gesehen habe. Und hier kommen wir zu dem Seitenhieb, weswegen ich gesagt habe, dass vielen von euch das sicherlich ein Begriff ist. Allein 3 davon wurden auch von Alfred Hitchcock verfilmt. Unter anderem Die Vögel, Rebecca und Meine Cousine Rachel. Privat war Daphne du Maurier ab 1932 mit General Sir Frederick Browning verheiratet, der einer der wichtigsten militärischen Militärs des Zweiten Weltkriegs war. Und nach seinem Tod lebte sie unter anderem auch zurückgezogen in ihrem Anwesen in Menabilly in Cornwall. Das war auch ein sehr wichtiger Ort, denn das war ein Ort, der auch oft zum literarischen Schauplatz wurde und fast als so eine Art Protagonist schon gewertet werden kann, weil der immer in ihren Werken irgendwo auch mitschwingt. Und es war so, dass ihr Mann dann auch unter anderem der Krone direkt gedient hat. Also sie waren direkt auch verbandelt mit der britischen Krone, hatten Kontakt auch zum Königshaus. Und das war aufgrund der Stellung ihres Mannes, der auch den Adelstitel bekommen hat, war sie auch Lady Browning. 1989 starb Daphne du Maurier im Alter von 81 Jahren. Und ja, was ich in dem Kontext noch gefunden habe, ist, dass es dann tatsächlich auch so war, dass ihre Asche wie sie es sich gewünscht hatte, an der Küste von Cornwall verstreut wurde, also wirklich dem Schauplatz ihrer Romane, der da eine sehr große Rolle gespielt hat. Und sie hat einen Gedenkgottesdienst abgelehnt, was auch ihre Art entsprach. Also sie hat nach außen, also ich habe mir auch so eine Biografie angeguckt auf YouTube, wo man sie dann auch selber noch gesehen hat. Sie hat wirklich was komplett Damenhaftes, Elegantes, aber auch auf den Bildern kühl gewirkt. So nicht, dass das jetzt unangenehm war, aber sie hat halt so eine Ernsthaftigkeit in ihrem Blick, wenn man sich die Bilder anschaut. Das als ganz kurzer Abriss zu ihrem Leben. Wie gesagt, sie war wirklich also von Anfang an unheimlich produktiv. Über 50 Werke konnte sie verzeichnen. In der Dokumentation war auch sehr schön zu sehen. Sie war dann immer noch in diesem Herrenhaus und hat dann die alte Küche zu ihrem Archiv umbauen lassen, wo sie dann wirklich auch die Manuskripte von Rebecca und die Vögel und so gezeigt hat. Und da war dann der Journalist halt auch dabei, und der war so total reserviert und natürlich ehrfürchtig, mit dieser Grande Dame der Literatur da durch das Haus streifen zu können, weil sie mega scheu und mega zurückhaltend auch gelebt hat. Also sie hat wirklich ganz wenig Interviews gegeben oder sich der Öffentlichkeit präsentiert, und deswegen war das schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das war 1982 oder so, wo sie das dann mal zugelassen hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall irgendwie in den 80er Jahren. Und ja, 1989, wie gesagt, ist sie ja dann auch gestorben. Da war das dann schön, dass man ja das nochmal sie wirklich auch hat reden, sehen, hören können und da nochmal einen Eindruck gewonnen hat, wie sie selber Sachen auch für sich bezeichnet hat. Und das ist ja immer spannend, so ein Originalmanuskript zu sehen. Also gerade wenn die Autorin das selber noch in der Hand hat, und dann hat sie halt auch nochmal was zu ihren Notizen da gesagt. Und ja, das ist ja natürlich so mit die schönste Quelle, ne?
Ist ja voll spannend, das gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an.
Ja, also guter Hinweis, Sarah. Die Shownotes, die packen wir euch natürlich wieder ja in die Beschreibung. Also ihr findet, was heißt Shownotes in die Beschreibung? Ihr findet die komplette Beschreibung in den Shownotes. So rum ist es richtig, wird ein Schuh draus. Und da packe ich euch auch die Verlinkung rein. Hier aber zu bedenken, ist komplett auf Englisch. Also es gibt wenig jetzt deutsche Quellen zu ihr, was Videoaufnahmen oder so angeht, weil sie bei uns einfach außerhalb der Filme nicht so mega bekannt ist. Genau, also bei uns, was heißt nicht bekannt, aber schon hauptsächlich durch die Vögel, weil bekannt geworden ist, wie gesagt, mit den zwei Romanen, auf die ich jetzt kurz mehr eingehe, weil ich habe mich, was die Literatur, was das Lesen angeht, wirklich hauptsächlich mit ihren Kurzgeschichten beschäftigt, möchte aber, weil das einfach wichtig ist, weil das die zwei Sachen sind, mit denen sie wirklich bekannt geworden ist, nochmal auf die zwei Romane kurz eingehen. Die bekanntesten Romane von Daphne du Maurier sind Rebecca und Jamaica Inn. Jamaica Inn erschien 1936 und entführt uns in das schon oft genannte Cornwall des frühen 19. Jahrhunderts. Und es ist eine düstere Welt von Schmugglern, Verrat und Gewalt. Und das titelgebende Gasthaus, das habe ich rausgefunden, das gibt's wirklich. Und das gibt's auch immer noch. Da kann man hingehen. Weißt du, Sarah, wir müssen da wirklich mal hin. Da fahren wir erst so zu diesem Bronte-Haus, zu dem Haus von den Bronte-Schwestern. Und dann gehen wir noch in dieses Jamaica Inn Gasthaus. Und das ist, wie gesagt, wirklich in dieser einsamen Moorlandschaft gelegen und wird allein schon durch diese Lage zu so einer Art Symbol für das Bedrohliche hinter der Fassade des Alltäglichen. Das ist genau das, was ganz viele, also das habe ich auch so in ihren Geschichten, in ihren Kurzgeschichten erlebt, dass es immer um eigentlich so eine komplett normale alltägliche Situation geht, die dann kippt, die dann bizarr wird, die dann bedrohlich wird. Und es wird aber nie jetzt irgendwie martialisch oder gewalttätig, sondern das ist immer was, was so mitschwingt. Da hatte ich dann auch so voll so Mary Shelley-Vibes, ne?
So. Da
gehen wir dann Richtung Schauerroman. Mary Shelley, kleiner Sidekick, haben wir natürlich auch schon eine Folge für euch gemacht. Könnt ihr euch auch gerne anhören, wenn ihr jetzt gerade so ein bisschen im Mystik-Fieber seid. Auch sehr spannende Geschichte. Aber zurück zu Daphne. Also sehr düsterer Roman. Mich hat das jetzt bei der Recherche Folge gekriegt. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den jetzt nicht gelesen habe, weil ich halt, wie gesagt, voll auf die Kurzgeschichten war. Und den
weil klingt
nicht
das gar nicht
hat.
So düster, ne?
Jamaica Inn denkt so, man erstmal an Insel und so. Nee, das ist mega krass. Also ich musste auch aufpassen, dass ich mir da nicht zu viel zu durchlese. Weil es ist wieder, wie gesagt, so geht irgendwie um eine junge Frau, die da im Mittelpunkt steht, die mit ihrer Tante in dieses Jamaica Inn kommt. Und die Tante fängt dann wohl irgendwie was mit dem Wirt an, dem das gehört. Und dann kriegt sie aber mit, was da alles für Machenschaften, wie gesagt, so Schmuggeleien und was da alles so Kriminelles abläuft, und wird da in diese düsteren Geschäfte, sag ich mal, mit reingezogen. Ne?
Okay, spannend, ja. Okay.
Ja, deswegen, aber das ist halt auch so, weißt du, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wir fahren jetzt in Urlaub und ich dachte mir so, ich kann mir jetzt nicht die ganze Zeit immer irgendwelche so übelst krassen Horrorgeschichten mitnehmen. Ich will ja auch mal ein bisschen was Leichtes mitnehmen, weißt du?
Du willst ja eigentlich Sonne tanken und
so ein bisschen,
vielleicht
ja, ja,
dazu
genau,
die passende Lektüre, ja.
Naja, so ein bisschen. Also ich bin ja jetzt nicht so in dieser Romance oder Schiene oder so unterwegs, aber so ein bisschen entspannter, so genau. Aber ja. ich hab schon eine von unseren kommenden Autorinnen, die ich mir da, glaube ich, dann vorab schon mal geben werde.
Ja, sehr cool.
Wieder ein bisschen entspannter unterwegs ist.
Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite habe ich auch voll Bock drauf, ne? Aber ich kenne mich, ich sitze dann da und dann, wenn ich das lese und dann, ja, bist du da gerade voll in so einem Sommerfeeling-Ort, irgendwie an total entspannten Ort und ich sitze dann da und schieb so trüb, also was heißt Trübsinn, aber so Melancholie, weil mich das natürlich dann so voll mitnimmt, ne? Und ich mag das ja eigentlich auch.
Ja.
Und ich will das aber, wie gesagt, dann in dem Kontext nicht, weil ich will ja da auch irgendwie Sachen unternehmen und mich da dann nicht zu Hause verkriechen und das so lange lesen, bis es zu Ende ist, weil ich dann irgendwie hoffe, dass da noch was Gutes passiert oder so. Na, mal sehen.
Ich verstehe das voll. Also solche Bücher liest man ja idealerweise irgendwie, wenn es draußen regnet und man sitzt drin am Kamin oder irgendwie sowas, ne? Ist nicht wirklich so, ja, ich verstehe, das ist eine Diskrepanz zu diesem Urlaubsfeeling. Und wenn ich auf Reisen gehe und ein Buch mitnehme, dann bin ich da auch wirklich total wählerisch, muss ich auch sagen.
Ja.
Da will ich vielleicht eigentlich gerade was anderes lesen, aber ich weiß, das würde dann für die Umgebung nicht so passen oder zu meiner Stimmung nicht so passen oder so. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich musste total lachen, weil du gesagt hast, wir machen uns mal auf die Reise. Wir hätten echt schon viele Stationen von Autorinnen, die wir uns angucken können. Ich habe uns jetzt, als du das gesagt hast, mit Moor und so, habe ich uns auf so Pferden mit so umhängen, so im Regen. So im Trab so rumreiten sehen, so sehr schön mit Umhängen und Hüten oder so. Sehr lustige Vorstellung. Schön. Im Jamaika Inn.
Ich hätte voll Bock drauf. Also gerade, weil das schön. Ja auch so eher mein Wetter ist, ne? Ich wirklich so, schön. Also Schottland war für mich die allerbeste Reise, die ich je unternommen habe. Das war, wir hatten so gutes Wetter, aber es war einfach auch nicht so übelst heiß und angenehm.
Mhm.
Ich habe das aber auch mal gemacht, weil ich immer wirklich ganz doll Angst habe, wenn ich im Urlaub bin, dass ich irgendwie das falsche Buch mit habe. Und ich glaube, ich hatte immer so 4 Bücher mit. Weil ich natürlich auch irgendwie noch kein E-Reader habe, sondern hatte so 4 Bücher mit. Damit ich halt für jede Stimmung was habe, nicht, dass irgendwie dann doch nicht passt.
Mhm. Ja, clever.
Genau, 2 Jahre später, wir sind wieder zurück bei ihren 2 Werken. Erschien 1938 dann Rebecca, was wirklich ihr größter Erfolg war. Der hat sie im wahrsten des Wortes reich gemacht. Und hier haben wir die Geschichte einer jungen Frau, die in das Anwesen in Manderley einzieht, nur um dort von der unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Präsenz der verstorbenen ersten Frau ihres Mannes verfolgt zu werden. Dieser Roman gilt unter anderem auch als ein Meilenstein des modernen psychologischen Romans. Und was hier sehr clever ist, ist, dass die Rebecca ist nämlich nicht die Protagonistin des Romans, sondern das ist die verstorbene Frau des Mannes, den sie hier heiratet. Also der richtige Name wird, glaube ich, von der Protagonistin, aus deren Sicht das Ganze erzählt wird, gar nicht genannt, sondern die heißt einfach nur die neue Mrs. De Winter.
Ja. Ach, spannend. Okay.
Und 1940 wurde Rebecca von Alfred Hitchcock verfilmt. Das soll wirklich auch ein Film sein, der den Roman dann zeitgleich auch nochmal unsterblich machte und ihn noch berühmter machte. 2020, also ich glaube, der wurde sowieso sehr oft verfilmt, 2020 nochmal, zeigt, wie zeitlos das einfach ist. Also wie sehr diese Geschichten auch heute noch funktionieren. Und dieser Film von 2020 ist tatsächlich auch der, den ich mir mal angeschaut habe. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass das auf einer Story von Daphne du Maurier basiert. Und das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich kann den tatsächlich empfehlen. Also der ist spannend, der ist gut umgesetzt. Und der hat einen sehr, sehr guten Twist am Ende. Also
die neue Verfilmung?
Genau.
Okay.
Also basiert, aber ich denke mal, ich müsste jetzt den von 1940 sehen. Ich denke mal, also der Twist ist auf jeden Fall da. Obwohl, ich glaube, das hat Daphne du Maurier damals geärgert. Ich glaube, Hitchcock hat tatsächlich das Ende verändert.
Oh. Mh.
Ein bisschen, also umgewandelt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr. Aber ich denke, das war jetzt bei der aktuellen Verfilmung nicht mehr der Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müsste doch wieder relativ nah an der Originalgeschichte sein. damit kommen wir, wie schon erwähnt, zu dem Teil, den ich mir zu Gemüte geführt habe oder beziehungsweise den wir uns zu Gemüte geführt haben. Ich habe mich ihren Kurzgeschichten gewidmet, weil ich einfach ein kleiner Kurzgeschichten-Freak bin. Also angefangen hat das bei mir damals mit Büchner, weil ich noch Georg Büchner war, für mich absolut großartig damals. Das war so mit 14, bin ich auf die Büchner-Geschichten gestoßen. Dann hat mich das eigentlich jetzt immer irgendwie begleitet und ja, fand das natürlich toll, dass wir über dieses Theaterstück, denn die Vögel ja darauf gestoßen sind, dass auf einer Kurzgeschichte beruht. Also dass das auf einem Buch beruht, das wusste ich irgendwie, aber ich wusste nicht, dass es wirklich nur in Anführungszeichen eine Kurzgeschichte ist, die tatsächlich auch nicht so viel mit dem Film zu tun hat. Also ich habe diesen Film mal vor Jahren gesehen und man muss natürlich wissen, dass der von 1963 ist. Natürlich jetzt nicht mehr mit der Schaurigkeit zu vergleichen ist, die wir heute kennen oder die uns irgendwie Angst macht. Ne, das ist subtil. Alfred Hitchcock ist ja auch the master of suspense. Das heißt, diese Schauergestalt oder diese Schaurigkeit oder Spannung stellt sich ja so am Anfang ein und wächst dann immer weiter. Wir haben es dann natürlich auch noch mit ganz anderen technischen Umsetzungen zu tun, als das heute der Fall ist, was aber für die damalige Zeit einfach sehr, sehr gut war, sehr großartig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die wirkliche Substanz der Geschichte, die sie eigentlich beschreibt, greift er damit nicht. Also er nutzt die Geschichte wirklich, um diese Horrorstimmung zu schaffen, aber er erzählt nicht wirklich die Geschichte, die sie erzählt hat, meiner Meinung nach. Und sie hat für mich auch eine ganz andere Form der teilweise Melancholie, die Spannung und auch so eine, naja, es ist also was mir auch oft in den Sinn gekommen ist, ist so eine Hoffnungslosigkeit, die sich da auch oft mal finden lässt. Also sie gibt nicht unbedingt bei ihren Kurzgeschichten Lösungen, was aber auch nicht ungewöhnlich ist bei der Form der Kurzgeschichte, weil die an sich eigentlich offen sind. Also
ja.
Daher ist das auch, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Und bei Hitchcock gibt's natürlich ein Ende, was rund ist. So. Und was mir vor allem bei Die Vögel aufgefallen ist, wir befinden uns hier, um mal kurz was zum Inhalt zu sagen, in einer Stadt in der Küste von Cornwall. Im Mittelpunkt steht Ned. Also es ist tatsächlich bei ihr auch oft so, dass sie aus der Sicht von Männern schreibt.
Ja, ist mir auch aufgefallen, stimmt.
Sich da sehr gut reinfühlen kann. Und Ned ist ein einfacher Landarbeiter, wie gesagt, der mit seiner Familie an der Küste von Cornwall in so einer Kleinstadt lebt. Und es ist so, dass plötzlich die Vögel anfangen, sich seltsam zu verhalten. Es ist erst so, dass einzeln Vögel da irgendwelche Angriffe starten oder ja, irgendwo komisch agieren und dann auch ganze Schwärme die Menschen angreifen. Ohne dass es dazu eine Erklärung gibt, ohne dass es dazu ein Muster oder auch ohne dass es dazu ein erkennbares Ziel gibt. Um euch zu zeigen, wie Maurier diese Stimmung eingefangen hat, dass das dann doch schon sehr von dem Film, wie gesagt, abweicht, beziehungsweise der Film stark von der Kurzgeschichte abweicht, würde ich euch einfach mal eine kleine Stelle aus Die Vögel vorlesen. Als Buch habe ich hier die großen Meistererzählungen Daphne du Maurier. Im Knauer Verlag ist diese Ausgabe erschienen und sie stammt aus dem Jahr 1989. Genau, wir sind an der Stelle, die Vögel haben praktisch schon auf sich aufmerksam gemacht und die Familie ist jetzt schon dabei, sich in Deckung zu bringen beziehungsweise ja Schutz zu suchen in ihrem Haus. Er streifte die Decke vom Kopf und blickte umher. Die Kammer lag im kalten, grauen Morgenlicht. Die Morgendämmerung und das offene Fenster hatten die lebenden Vögel zurückgerufen. Die Toten lagen auf dem Fußboden. Ned starrte auf die toten kleinen Leiber, bestürzt und entsetzt. Es waren nur kleine Vögel. Nicht ein größerer war dabei. Es mochten etwa 50 sein, die dort auf dem Fußboden lagen. Rotkehlchen, Finken, Spatzen und Blaumeisen, Lerchen und Ammern. Vögel, die sich sonst nach dem Naturgesetz nur zu ihrer eigenen Gattung an ihren eigenen Bereich hielten und die sich jetzt in ihrer Kampfeswut miteinander verbündeten, hatten sich an den Wänden der Schlafkammer zu Tode geschlagen oder waren durch ihn vernichtet worden. Einige hatten bei dem Gefecht Federn verloren, anderen klebte Blut, sein Blut, an den Schnäbeln. das war so eine Stelle, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Gerade wenn man den Film kennt, wo man weiß, dass das hauptsächlich Raben sind, Krähen sind, die bei Hitchcock die Leute da angreifen. Und vor allem, was sehr markant ist, was ein großer Unterschied ist, ist, in der Kurzgeschichte greifen die Vögel vor allem, also greifen die nachts an. Das heißt, die Menschen haben tagsüber Zeit, irgendwie sich zu akklimatisieren, sich zu überlegen, wie die da reagieren auf diese Angriffe. Und was wir hier auch sehen, es sind vor allem alle möglichen Arten. Also hier ist dann später auch von Möwen noch die Rede, die sich da verbünden und auf die losgehen, kann man ja nicht sagen, aber losfliegen, darauf einhacken. Und es sind halt auch viele kleine Vögel. Also, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle auch, dass es hier auch um so ein Aushebeln der Naturgesetze geht, wie sie das auch schreibt, dass die Natur sich praktisch komplett gegen den Menschen wendet und hier einen Angriff startet und dass es wirklich dann auch wichtig ist, darauf einzugehen, dass hier auch Arten miteinander sich verbünden, die ja sonst nicht miteinander irgendwie wirken oder zu tun haben, weil das einfach nicht, ja, der in Anführungszeichen normalen Natur der Tiere entspricht. Und das ist das, was das ja so markant macht und was es dann aushebelt, dass, ja, dass so ein Herausbrechen stattfand oder stattfindet in der Geschichte. Und das ist das, was mir in dem Film überhaupt nicht auffällt oder was da in dem Sinne keine Rolle spielt. Sondern da geht es wirklich um diesen Horroraspekt. Okay, jetzt kommen die Vögel ja plötzlich, keiner weiß, wo das herkommt. Das ist das, womit in dem Film gespielt wird. Darauf gibt es in der Geschichte auch keine Erklärung. Aber das ist für mich hier ein ganz wichtiger Aspekt, der im Film nicht aufgegriffen wird. Du hast die Geschichte auch gelesen. Wie ging es dir damit?
Also ich fand jetzt die Stelle, die du rausgesucht hast, zum Vorlesen super, weil das ist ein toller Eindruck, den man bekommt von ihrer Schreibweise. Daphne ja. du Maurier schafft das dann nämlich, die Gänsehautmomente noch zu verstärken, indem sie so sachlich fast schon berichtet, was zu sehen ist oder was passiert. Aber ja, ohne eine Erklärung, ne? Aber sie drückt einem damit nochmal so, ja, relativ emotionslos aufs Auge, was ist gerade Sache, was passiert hier gerade? Und ja, ich fand das total spannend. Also ich habe mir ein anderes Büchlein gekauft mit Kurzgeschichten aus dem S. Fischer Verlag von 2005, die zweite Auflage. Da sind 5 Geschichten drin und der Band trägt auch den Titel wie 2 berühmte Geschichten. Das ist einmal Die Vögel und Wenn die Gondeln Trauer tragen. Das sind ja 2 der 5 Geschichten hier in dem Buch. Und das Buch fängt direkt auch an mit Die Vögel. Und ich war wirklich mega gespannt und muss auch sagen, ich war überrascht, wie wenig das mit dem Hitchcock-Film zu tun hat, den ich auch ein paar Mal tatsächlich gesehen habe. Und ich finde auch, der größte Unterschied ist, wie du schon gesagt hast, Hitchcock, man sagt immer Master of Suspense. Bei ihr ist das ja sehr geballt und richtig, richtig horrormäßig geballt. Also bei Schauer denke ich irgendwie eher an eine Burg und irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Grusel. Für mich war die Geschichte schon richtig, richtig krasser Horror. Und ich habe die so nach der Arbeit so schön vom Schlafen gehen, dachte ich so, geil, jetzt machst du hier noch eine Lesesession und habe das gelesen. Und dann habe ich nach ein paar Seiten habe ich gesagt, okay, Sarah, entweder du machst jetzt das Fenster zu oder du legst das Buch weg und liest morgen bei Tag weiter. So wirklich, ich hab mich extrem gegruselt.
Oh Gott.
Aber super cool. Also man bleibt total dran. Und also für mich ist es ganz klarer Horror.
Okay.
Aber zum Lesen finde ich das total cool. Wäre genau diese Kurzgeschichte exakt so verfilmt worden, hätte ich es mir, glaube ich, nicht angeguckt. Ne? Man stößt ja dann auch noch auf Leichen und so. Aber wie sich das dann, also einfach dieses ganze Mysteriöse, warum passiert das mit den Vögeln und was führt dazu? Keine Ahnung, ne? Bleibt total unklar, wie du schon gesagt hast. Und der Ned ist ja der Einzige, der das so richtig ernst nimmt. Der sieht diese Vögel, die sich zusammenballen sozusagen und merkt, okay, hier passiert gleich was Schlimmes und er bereitet sich und seine Familie drauf vor, indem sie sich verbarrikadieren und die anderen nehmen das alle nicht so ernst und dann kriegt man eben mit, okay, die sitzen jetzt vom Radio und wollen Nachrichten hören und dann gibt's kein Radio mehr sozusagen. Ja. Ne? Und man weiß gar nicht, okay, was ist los? Also dieses ganz krasse apokalyptische Szenario und dann eben auch nachts die Geräusche, wie sie die Geräusche schildert, Daphne du Maurier, wie die Vögel von außen an die Fenster knallen, wirklich völlig von Sinnen so, ne? Also wie ferngesteuert so im Wahn. Und das fand ich richtig gruselig, aber also mega tolle Geschichte. Und ja, war irgendwie auch gut, dass die direkt am Anfang vom Buch war. Ich habe erst so überlegt, warum fangen die jetzt die Sammlung mit diesem Highlight an? Aber das hat mir direkt klar gemacht, wie Ja, du hast es vorhin auch schon angesprochen, wie unfair ich das finde, dass Daphne du Maurier bei uns ja gar kein großer Begriff ist, finde ich, ne? Allein deshalb, weil sie wirklich diese krassen Geschichten geschrieben hat. Die anderen Geschichten, die jetzt hier im Buch noch drin waren, die hatten auch alle so einen ganz mystischen Twist, also so total unberechenbare Sachen. Oder es passiert viel in den Köpfen der Leute auch. Oder ja, man weiß nicht so richtig, was ist jetzt Wahn und was passiert tatsächlich. Dann arbeitet sie auch mit so Zeitsprüngen. In der einen Geschichte kommt eine Frau einfach nach Hause in ihr Haus, wo sie wohnt, mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Und da sind aber andere Leute drin und das Haus ist anders eingerichtet. Und sie denkt zuerst, okay, das sind jetzt hier Einbrecher oder jemand macht sich einen Spaß mit ihr. Und das sind so diese ganz großen Diskrepanzen. Und die Leute, die da wohnen, denken eben, sie ist der Eindringling sozusagen. Ja. Und dann schaukelt sich das so hoch und man weiß gar nicht, hä, das ist jetzt total absurd, wie kam es dazu? Und das sind so Mittel, die mich total gekriegt haben beim Lesen und wo ich auch wirklich sagen musste, habe ich so noch nicht gelesen. Also ich bin im Gegensatz zu dir kein großer Fan von Kurzgeschichten und Erzählungen, aber die haben mich total gekriegt, wirklich. Also richtig, richtig cool aus verschiedenen Gründen, ja.
Kannst du noch sagen, wie die Geschichte hieß?
Ich gucke gerade nochmal nach, weil die Titel sagen immer irgendwie gar nicht so viel, fand
ja,
ich.
Ja, nur, dass wir, falls jemand die mal lesen will.
Ja, total. Die gespaltene Sekunde.
Ach, schön.
Das hatte ich mir jetzt nicht gemerkt, ja. Aber genau. Und das löst sich dann auch noch auf. Also wie du auch schon gesagt hast, nicht alle Geschichten lösen sich irgendwie auf bei ihr. Man wird mit so Fragezeichen oft auch zurückgelassen. Aber das löst sich dann noch auf. Aber es ist auch so absurd und so, ja, gibt dann auch so Gänsehautmomente und richtig cool. Und die zweite Geschichte hier im Buch, die hat mich auch total gekriegt, das Alibi. Hast du die zufällig auch gelesen? War die bei dir auch mit dabei?
Die habe ich auch mal gelesen, aber das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, weil wie gesagt, kannte das vorher nicht im Kontext mit ihr.
Ne? Okay,
da war mir das einfach nicht so bewusst. Meiste Erzählungen, die ich hier habe, da sind tatsächlich ein paar mehr drin, da sind die Vögel auch mittendrin zu finden.
Mhm.
Nee, deswegen kannst du da gerne nochmal was zu Alibi sagen.
Okay, cool. Vielleicht muss man da auch sagen, dass das vielleicht auch öfter noch mal ein bisschen zu kurz kommt, ne? Sonst hätte man den Namen sicherlich öfter schon mal gelesen, Daphne du Maurier oder so, ne? Das ist, finde ich sehr, sehr schade. Also ich glaube, hier haben wir da heute wirklich einen Auftrag, dass man noch ein paar Leute mehr dazu bewegen, mal zu den Geschichten oder Romanen zu greifen, auf jeden Fall von ihr. Das Alibi, da habe ich tatsächlich mir auch eine kleine Stelle markiert, die ich mal lesen wollte, dass man
auf
da auch noch mal so einen kleinen Eindruck bekommt, weil sie auch oft, finde ich, so einen bösen Humor auch manchmal mit drin hat oder eben wie bei der Geschichte auch, aus Sicht eines Manns schreibt. Also wir haben mit dem Protagonist, aus seiner Sicht ist das geschrieben sozusagen. Und das ist eben dann auch oft so sehr böse oder ja. Also und der Geschichte weiß man eigentlich gar nicht, was ist so los. Also grob gesagt ist das ein Mann, der in einer Ehe wohnt, reichere Leute aus London, die so ein bisschen, ja, so dieses Standardleben irgendwie so führen, sind wohlhabend, laden immer ein Ehepaar zum Essen ein, dann gehen die wieder zum Essen zum anderen Ehepaar und der Mann ist halt irgendwie sehr gelangweilt. Das merkt man, das geht in seinem Kopf vor. Und dann hat er so einen kleinen Durchdreher und sagt sich irgendwie, er macht jetzt was ganz Verrücktes. Er will jetzt sozusagen Schicksal spielen und ja, hat einen, ja, wie soll ich denn sagen, er hat was ganz Schlimmes vor. Ich möchte es nicht vorwegnehmen. Er hat was ganz Schlimmes vor und man fiebert so ein bisschen mit, oh Gott, zieht er das jetzt durch? Macht er das jetzt wirklich? Einfach um aus seinem 0815-Leben irgendwie auszubrechen, weil es ihm zu langweilig ist. Und jedenfalls das Alibi, so heißt die Geschichte, ist hier sozusagen, dass er sich bei einer Frau einmietet im Keller, um dort vorzugeben, Maler zu sein und ein Atelier zu suchen. Also so drängt er sich sozusagen in das Leben einer alleinstehenden Frau, einer alleinerziehenden Mutter, die geplagt ist vor Armut und nur noch in dem Haus wohnt, das abgerissen werden soll, damit das nicht besetzt wird, so in dem Sinne. Und da kriegt sie ein paar Cent dafür, um da einfach die Stellung zu halten. Und die ist dann natürlich total entzückt und beglückt nach einer kurzen Skepsisphase, dass sie jetzt wieder einen Kontakt hat zu jemandem, dass jemand in ihr Leben kommt, um den sie sich auch so ein bisschen kümmern kann. Und der Mann macht das hier eben so, dass er vorgibt, den halben Tag bei der Arbeit anderweitig beschäftigt zu sein, macht den halben Tag frei, geht danach dort direkt zu der Frau, wird dort Untermieter, Maler und genau, hat dann eben den Nachteil erstmal für ihn, dass er ja sich Maler-Equipment kaufen muss und dann eben das so durchziehen, dass er eben vorgibt, wirklich ein Maler zu sein, was dann eben auch so komische Elemente mit sich bringt. Und ich habe hier mal eine Textstelle rausgesucht zum Kontext. Das ist jetzt hier eine der ersten Malsessions, wo seine Vermieterin sozusagen ihm Modell sitzt.
Mhm.
Und sie schielt dann so aufs Bild und macht dann eine kritische Bemerkung dazu, wie er sie gemalt hat. Und das ist dann seine Reaktion. Also es fängt jetzt an mit seiner Reaktion auf ihre Kritik an seinem Bild. Ärgerlich begann er, seine Farben zu mischen. Sie hatte kein Recht, an seinem Werk Kritik zu üben. »Es ist nicht nett von Ihnen, Mr. Sims, dass Sie das sagen«, erwiderte sie nach kurzer Pause. »Mit den 5 Pfund, die Sie mir jede Woche geben, bin ich sehr zufrieden. Ich habe nicht von Geld gesprochen.« »Wovon sprechen Sie sonst?« Er wandte sich wieder zu seiner Leinwand und setzte einen leisen Hauch von Rosa auf den fleischigen Teil des Arms. »Wovon ich gesprochen habe?«, fragte er. »Keine Ahnung. Von Frauen, nicht? Ich weiß wirklich nicht. Und ich habe Sie ersucht, mich nicht zu unterbrechen.« »Entschuldigen Sie, Mr. Sims.« »So ist's richtig«, dachte er. »Sei du nur ruhig. Bleib an deinem Platz. Wenn es eins gab, was er nicht ertrug, war es eine Frau, die widersprach. Eine Frau, die selbstbewusst war. Eine Frau, die nörgelte. Eine Frau, die auf ihren Rechten bestand. Denn dazu waren sie natürlich nicht geschaffen. Ihre Schöpfer hatten sie gemacht, damit sie sich fügten, damit sie sich anpassten, sanft und demütig waren. Das Verdrießliche war, dass sie das alles in Wirklichkeit nur selten waren. So waren sie nur in der Einbildung oder im Vorübergehen erspäht oder hinter einem Fenster oder hinter der Brüstung eines Balkons im Ausland oder im Rahmen eines Bildes oder auf einer Leinwand wie jener, die er vor sich hatte. Er vertauschte den Pinsel mit einem anderen, daran hatte er es zu einiger Gewandtheit gebracht. Ja, nur auf solche Art hatte eine Frau einen Sinn, eine Realität. Und dann kam so eine und sagte ihm, er habe ihr einen Mund gemalt wie einem großen Fisch.
Sehr gut.
Großartig.
Ja, ne? Und wenn man dann überlegt, dass das aus einer Sicht, also ne, diese Ebene, diese Metaebene, die sie reinbringt, weil das ist ja, wie gesagt, aus einer Sicht von einer Frau auf den Mann geschrieben.
Ja.
Ich musste jetzt viel nochmal an ihre Biografie denken. Ich habe das vorhin so ein bisschen weggelassen aus Zeitgründen, aber ich denke, das passt ja ganz gut. Sie hatte ja auch ein ziemlich, naja, ich sag mal, ambivalentes Verhältnis zu ihrem Vater. Und es ist auch in der Biografie, die ich mir angeschaut habe, also da gab es so ein bisschen so eine Obsessivität, die er mit ihr hatte, und sie musste sich daraus auch so ein bisschen befreien. Und es ist immer so dieser Begriff Boy in a Box gefallen. Boy in a Box, dass sie eigentlich ja so einen Jungen in sich trägt, der unter anderem auch durch ihre Schreibe, durch ihre Sicht über die männlichen Charaktere nach außen tritt. Okay. Das hat mich jetzt sehr stark daran erinnert, also diese Textstelle. Sehr, sehr spannend, sehr gut ausgewählt. Was auch eins ihrer bekannteren Werke ist, das finde ich gerade gut, dass du es nochmal gesagt hast, ist wirklich auch Wenn die Gondeln Trauer tragen. Das ist, glaube ich, in den 70er Jahren verfilmt worden. Da habe ich mich jetzt nicht so, den habe ich auch mal gesehen, aber das ist tatsächlich schon über 10 Jahre her, dass ich diesen Film gesehen habe. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damit nicht so viel anfangen konnte damals. Ich musste den jetzt mal mit dem literarischen Background wahrscheinlich mir nochmal anschauen oder vielleicht einfach, ja, das nochmal lesen. Ja, was ich jetzt total spannend fand, ist, ich hätte nicht gedacht, dass dir das so nahe geht, also was diese Horrorgeschichten angeht,
ja.
Weil wenn man zu ihren Werken recherchiert, sie wird viel in der Gothic-Szene, also in dieser Gothic-Literatur angesiedelt. Deswegen habe ich viel den Begriff Schauer-Roman auch verwandt, weil für mich ist es tatsächlich noch kein Horror, weil dafür geht's für mich nicht so sehr an die Psyche. Da gehe ich dann zum Beispiel, für mich hat Horrorelemente eher die Literatur zum Beispiel von Sayaka Murata, wo wir dann wirklich in sehr düsteren Gefilden, was die menschliche Psyche angeht, unterwegs sind. Obwohl du auf jeden Fall recht hast, das greift ja Du Maurier auch auf. Also ich musste da jetzt gerade viel drüber nachdenken. Und ich glaube, dadurch, dass ich wirklich jemand bin, der viel Horrorfilme guckt, ich gucke das aber auch aus so einer ganz kranken Amüsement-Geschichte heraus, weil es nun mal sehr viele Filme gibt. Ich gucke die halt einfach total gerne im Hinblick auf die Dramaturgie. Weil ich das immer wieder spannend finde, dass es Film, also dass diese Filme gedreht werden und diese Charaktere da einfach total irrational handeln. Und das finde ich immer irgendwie, ja, habe ich da Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ich bin da auch, was diese Schockmomente angeht oder so, schon voll abgestumpft. Also ich gucke mir jetzt hier keine Slasher an. Also hier so eine, das finde ich zum Beispiel, das finde ich richtig langweilig. Also das hat für mich auch überhaupt nichts mit Horror zu tun, da irgendwie sich anzugucken, wie irgendwelche Leute da abgeschlachtet werden. Das finde ich jetzt auch nicht irgendwie spannend oder so, also sondern mir geht's wirklich um so Horrorfilme so Teenie-Horror zum Beispiel, da ist immer so diese Frage, okay, wer stirbt zuerst? Und das, die folgen halt immer der gleichen, dieser gleichen Prinzipien. Das geht für mich schon in Richtung so Romance, weil da gibt's auch diese Schubladen, wo du weißt, okay, erst passiert das und dann passiert das. Also es ist immer der gleiche Aufbau. Und es gibt aber wiederum auch richtig gute Horrorfilme. Also, die ich sehr empfehlen kann, die das wirklich, also, sehr gut umsetzen. Muss halt subtil sein. Aber es darf schon noch ein bisschen krasser sein als jetzt du, Maria. Also, das, wie gesagt, weil das ist so ein Schauer, den, ich mag das tatsächlich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie krank ist, wenn du sagst, okay, du hast da jetzt echt, musstest das Fenster zumachen und ich saß dann da und dachte mir, oh, geil. So, also, ich saß halt echt so. Ich fand's einfach cool, so. Ich fand's cool,
ja.
Ne?
Ja.
Finde ich gerade spannend. Ja, das,
ich fand's aber auch schön. Also,
komplett anders wahrgenommen.
Ja, dass das so eine Wirkung hat, das finde ich ja gut. Also ich wollte ja dann unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Okay,
ne? Wenn mich
gut.
Das so kriegt, dann finde ich das auch
gemacht.
Total gut. Nee, alles gut. Ich habe da nur wirklich, ich fand es wirklich richtig gut beschrieben. Also was er beobachtet, wie die Vögel sich verhalten und ja, und wie das dann abgeht. Also es war für mich, also die Mischung zwischen diesem subtilen, aber auch diesem direkten Beschreiben dann, wie sieht's morgens aus und so. Das fand ich spannend und da habe ich mich schon sehr gegruselt und ja, dann war halt das Fenster offen, ne? Und dann war halt die Szene, wo die da alle ans Fenster prasseln und dann dachte ich echt so, wow, krass, entweder das Fenster zu machen oder morgen weiterlesen, so, ja. Also ich fand es richtig, richtig cool, gruselig, aber ja, das ist dann so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, was das so das Thema Unterhaltung angeht. Also ich würde mir nie so Horrorfilme zur Unterhaltung angucken oder so, das ist halt tatsächlich gar nicht meins, ja.
Ich könnte das gar nicht aus einem anderen Aspekt heraus, weil das, also für mich ist da klar, dass es da jetzt nicht irgendeinen tieferen Sinn gibt oder so. Es sei denn, wie gesagt, es geht in die Psycho-Richtung. Dann hat es schon mehr Tiefe, beziehungsweise mehrere Ebenen, dann ist es auch mal wirklich spannend von der Dramaturgie her, von der Geschichte her. Also wenn das wirklich gut recherchiert ist, ne?
Mhm.
Also ja, wir haben da wirklich, das klingt jetzt bizarr, aber wir haben da halt sehr lustige Momente. Mein Mann hat einen ungarischen Background und es ist halt zum Beispiel ganz oft so, wenn es um irgendwelche Dämonen oder so geht und dann haben die Hauptfiguren, Protagonisten da voll Angst, weil zum Beispiel das Kind ist besessen oder was weiß ich und dann haben die so, nein, das redet in so einer Sprache, die wir absolut nicht verstehen und das klingt sehr gruselig und dann kommt natürlich irgendwann ein ganz schlauer Professor um die Ecke und sagt, ja, das ist Ungarisch, ganz altes Ungarisch. So. Weil mein Mann saß halt so neben mir und hat gesagt, der hat das halt verstanden, was das Kind da gesagt hat, ne? So
okay,
halb. Und,
okay.
Und ich musste echt wirklich so lachen.
Lustig, also war
dann,
es tatsächlich Ungarisch, okay.
Ja, so ein Gemurmel, aber also die haben das irgendwie verfremdet. Und dann ist natürlich auch, gerade bei den amerikanischen Filmen, ist ganz oft so, dass da gibt's ja nicht irgendwie Ungarn und Slowenien und Kroatien, sondern gibt's halt immer nur so Transsilvanien. Ne? Transsilvanien. Und dann ist das alles eins. So. Und das ist natürlich schon, wenn man da so ein bisschen Background hat, ist das mega witzig. Und ungelogen, eine Woche später gucken wir einen anderen Film, wo es um Tarotkartenspiel ging, was einen ganz bösen, dämonischen Hintergrund auch in Ungarn hat. Als Bashing. Und da war
lustig.
Ich, also wirklich, also da mussten wir wirklich sehr viel lachen. Aber wie gesagt, das
ja.
ist, ja, deswegen ist da bei uns schon ein starker Unterhaltungsfaktor dabei. Schön, dass dich das so gekriegt hat, als Nicht-Kurzgeschichten-Fan. Wir hatten das Thema schon mal, weiß ich noch, bei Catherine Mansfield, hast du mir das schon mal gesagt, dass das gar nicht so deins ist. Und ich freue mich, dass ich dich da jetzt wieder so ein bisschen überzeugen konnte. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch euch ein bisschen überzeugen konnte, euch ein bisschen mit Daphne du Maurier auseinanderzusetzen. Sarah, ich habe aber jetzt während des Gesprächs auch ein bisschen überlegt, ob das vielleicht auch dem geschuldet ist, dass wir jetzt das Gefühl haben, dass sie nicht so präsent ist, weil wir einfach gar nicht so in dieser Bubble sind. Also vielleicht gibt es ja wirklich auch viele Leute, die sie sehr wohl sehr gut kennen, weil die einfach viel mehr mit den Geschichten anfangen können. Und wie gesagt, gerade ihre Erzählungen sind ja vor allem Mitte, Anfang des 20. Jahrhunderts berühmt geworden. Ich denke, wenn wir da jetzt vielleicht Menschen haben, die uns zuhören, die werden da wahrscheinlich noch viel mehr mit anfangen können oder sie noch viel mehr auf dem Schirm haben als wir tatsächlich, weil die wahrscheinlich die Filme damals auch mitgekriegt haben. Also das wäre mal sehr spannend zu wissen, wie da eure Erfahrungen sind, ob ihr vorher schon mal auf sie gestoßen seid. Lasst uns das sehr gerne wissen, wie immer. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Lust habt, uns vielleicht auch irgendwie, ja, mit uns in Kontakt zu treten, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht, vielleicht über Instagram oder schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail. Und wenn ihr ja Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, gebt uns doch einen kleinen Kaffee aus. Da freuen wir uns auch immer total. Auf Ko-fi nennt sich das. Da packen wir euch den Link auch ein. Das ist einfach, ja, jeder Euro total super, weil damit ist es uns möglich, diesen kleinen Podcast hier zu hosten. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich mega auf unsere nächste Autorin. Sarah, wir gehen dem Sommer immer mehr entgegen, in immer größeren Schritten. Und ich freue mich schon, wen du uns im Juni präsentieren wirst. Was gibt's denn für einen Hinweis von dir?
Ja, schauen wir mal, ob die Autorin auch wieder so vielseitig ist. Das fand ich nämlich heute auch total spannend, dass du gesagt hast, sie hat Theaterstücke gemacht, dann
ja.
auch in die non-fiktionale Richtung mit dem Branwell Monte. Also das fand ich ja super spannend, da hatte ich jetzt auch gar nicht so weit geguckt. Also Daphne du Maurier auf jeden Fall spannend. Ich weiß, dass es auch verschiedene literarische Ecken gibt, wo die nächste Autorin sich probiert hat und auch einiges veröffentlicht hat. Und wir hatten ja ganz am Anfang mal eine Tradition, der wir recht streng gefolgt sind, dass wir immer einen Teaser in Form eines Zitats gebracht haben.
Ja.
Und das wollte ich jetzt diesmal auch mal wieder aufnehmen. Ich glaube, du warst da tatsächlich auch disziplinierter als
Ach, nee,
ich.
Ja,
ich finde das eigentlich total
nicht.
Schön,
ja.
Da vorher immer mal zu gucken. Ich glaube, das sind dann oft Sachen, da kommt man nicht wirklich drauf, aber es ist auf jeden Fall schön, schon mal so einen kleinen Eindruck vielleicht zu bekommen oder ja, schon mal zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann. Also ich habe mir ein Zitat rausgesucht. Es gibt tatsächlich von der Autorin sehr viele Zitate.
Erster Hint.
Erster Hint, genau. Und ich habe das jetzt mal in der deutschen Version, also nicht in der Originalsprache der Autorin. Und sie hat etwas sehr Schönes gesagt über die Sprache. Und zwar, Worte sind wild, frei, unverantwortlich und nicht zu lehren. Natürlich kann man sie einfangen, einsortieren und sie in alphabetischer Reihenfolge in Wörterbücher stecken. Aber dort leben sie nicht.
Spannend.
Das also. Fand ich total schön irgendwie. Genau. Und das hat die Autorin gesagt. Und ja, wer das war, gibt es dann nächsten Monat die Auflösung. Und ich freue mich auch, wenn ihr immer so ein bisschen bei unseren Rätseln mitratet, die es ja auch auf Instagram und Facebook immer so gibt bei uns bei Autorin im Porträt. Da lassen wir uns bestimmt auch wieder was Schönes einfallen, um euch ein bisschen zum Mitraten zu animieren. Und dann gibt's nächsten Monat die Auflösung, welche Autorin gemeint war.
In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr heute Spaß hattet, mit uns nach Cornwall zu reisen. Die Reise war natürlich viel zu kurz, weil, wie Sarah gerade schon ganz richtig gesagt hat, das Werk von Daphne war einfach total umfangreich. Also wir sind jetzt zum Beispiel gar nicht großartig auf die Theaterstücke oder auch Sachbücher eingegangen. Da ist es auf jeden Fall auch wert, nochmal sich reinzulesen, zu belesen. Wir haben den Fokus heute tatsächlich auf ihre bekannteste Kurzgeschichte gelegt und freuen uns natürlich, wenn ihr uns ja einfach schreibt, ob ihr da jetzt Lust habt, euch damit auseinanderzusetzen und genau, oder vielleicht sogar auch schon habt. Und dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute. Habt eine schöne Zeit. Eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.